Mit Sandra Stalinski. Hallo und willkommen in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur, in der wir uns einmal mehr mit dem Thema Missbrauch in der katholischen Kirche befassen.
Manche Betroffenen, das weiß ich aus Gesprächen, können Bitten um Entschuldigung nicht mehr hören. Anderen sind sie sehr wichtig, nur weil ich mich nach einer hoffentlich umfassenden Gewissensprüfung sagen kann, dass für mich ein aufrichtiges Bekenntnis hier vorliegt, wage ich es heute, alle Menschen, die durch sexuellen Missbrauch, durch Priester und andere kirchliche Verantwortungsträger und Mitarbeitende im Bistum Münster großes Leid erfahren haben, um Entschuldigung zu bitten.
Das sagte vorgestern der Bischof von Münster, Felix Genn, in seiner Stellungnahme zur Anfang der Woche vorgestellten Missbrauchsstudie eines Forscherteams der Universität Münster. Er hat persönliche Fehler eingeräumt, sprach aber auch davon, keine Taten vertuscht zu haben. Verantwortung übernehmen bei Missbrauch im kirchlichen Kontext, das fällt nicht nur vielen Amtsträgern schwer, auch das persönliche Umfeld von Betroffenen und Tätern hat damit zu kämpfen. Dass es auch hier bei Familienangehörigen, bei Gemeindemitgliedern mögliche Verantwortung gibt, darauf hat die Münsteraner Studie auch den Blick gerichtet. Und ich spreche darüber gleich im Interview mit dem Pfarrer einer Gemeinde, in der vor vielen Jahren ein Intensivtäter zahlreiche Kinder missbraucht hat. In 14 unterschiedlichen Pfarreien ist er gewesen in seiner Priesterlaufbahn. Er wurde immer wieder versetzt, meistens, weil er sich an Kindern, zumeist Jungs, vergangen hat. Mindestens 21 Kinder waren betroffen, so viele sind jedenfalls bekannt. Die Dunkelziffer dürfte aber immens sein. Eine Schätzung geht von 50 bis 100 Betroffenen aus. Das sind die verstörenden Fakten zu den Missbrauchstaten von Heinz Pottbecker, einem Intensivtäter im Bistum Münster. Er konnte so lange seine Taten verüben, weil niemand ihn gestoppt hat. Niemand aus der Bistumsleitung, von Seiten der Personalverantwortlichen, aber auch niemand aus dem direkten Umfeld der Betroffenen oder des Täters, obwohl es Hinweise gab. Wie geht eine Kirchengemeinde, in der ein solcher Täter gelebt hat, mit dieser Geschichte um? Wie arbeitet man sowas auf? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Pfarrer der Gemeinde in Rehde, Thorsten Schmölzing. Hallo, Herr Schmölzing.
Hallo, ich grüße Sie.
Heinz Pottbecker war in Ihrer Gemeinde Anfang der 1970er Jahre als Kaplan tätig und hat dort mehrere Kinder missbraucht. Sie sind 2015 als Pfarrer in die Gemeinde gekommen und da kam zunächst Martin Schmitz auf Sie zu, ein Betroffener, der von Heinz Pottbecker missbraucht wurde. Wir können seinen Namen sagen, weil er inzwischen seine Geschichte vielfach auch in den Medien erzählt hat. Und er hat Ihnen von seiner Leidensgeschichte erzählt und später auch davon, dass es andere Betroffene gibt, die noch in Rehde leben. Und er hat Sie aufgefordert, etwas zu tun. Was haben Sie dann gemeinsam initiiert?
Wir haben vor etwa 3 Jahren einen ersten Schritt in die Öffentlichkeit getan. Es gab eine Informationsveranstaltung, bei der auch Vertreter des Bistums beteiligt waren. Diese Veranstaltung ist gemeinsam mit Herrn Schmitz und Vertretern der Pfarrei und Vertretern des Bistums vorbereitet worden. Und da hat das Bistum zunächst mal informiert über das, was man damals über den Kaplan Pottbecker wusste. Und ich würde mal sagen, 200 Personen haben an dieser Veranstaltung teilgenommen, also Gemeindemitglieder. Und im Nachklang dieser Veranstaltung haben wir angeboten, also an den Tagen nach der Informationsveranstaltung, eine sogenannte Anlaufstelle. Das heißt, in einem Pfarrheim waren abends Mitglieder des Seelsorgeteams, ich persönlich war auch dabei, Gemeindemitglieder, also Gremienmitglieder aus dem Pfarreirat zum Beispiel oder aus dem Kirchenvorstand. Und wir haben veröffentlicht, wir sind einfach da und haben ein offenes Ohr und Zeit, um mit Menschen zu sprechen, die auf irgendeine Weise einen Resonanzraum suchen nach dieser ersten Veranstaltung. Und das war offenbar eine gute Idee, denn es sind sehr unterschiedlich betroffene Menschen gekommen, aber unter anderem 3 weitere unmittelbar Betroffene, von Missbrauch Betroffene durch Heinz Pottbecker. Also neben Herrn Schmitz sind noch 3 andere Männer gekommen, die uns von ihrer Missbrauchserfahrung erzählt haben. Und mit diesen 3 Männern und mit Herrn Schmitz haben wir dann zusammen eine Arbeitsgruppe gegründet. Und seitdem gucken wir, dass wir jedes Jahr eine öffentliche Veranstaltung anbieten, einen Resonanzraum bieten für Menschen, die gemeinsam mit anderen in der Öffentlichkeit und im kirchlichen Rahmen über Missbrauch nachdenken wollen.
Und was machen Sie da für Erfahrungen? Haben Sie das Gefühl, da gibt es ein sehr, sehr großes Bedürfnis, ein großes Redebedürfnis in der Gemeinde, oder erleben Sie vielleicht auch Abwehr?
Es gibt beides. Also wir haben zwei Veranstaltungsreihen in den letzten 3 Jahren gehabt. Wir haben einmal 2 Filmabende hintereinander angeboten und eine Podiumsdiskussion und im vergangenen September eine Ausstellung, die im öffentlichen Raum stattgefunden hat, also mitten in der Fußgängerzone. Und wir machen die Erfahrung, dass es tatsächlich eine Gruppe gibt von Menschen, die das suchen, was ich gerade beschrieben habe. Also das sind zum Teil direkt Betroffene, also Menschen, die von Heinz Pottbecker missbraucht worden sind, die zu diesen Veranstaltungen kommen. Und da mache ich persönlich jetzt als Pfarrer dieser Pfarrei die Erfahrung, dass manche, die grundsätzlich motiviert sind, mit der Kirche darüber zu sprechen, nicht alle wollen das ja, aber manche brauchen Zeit. Und insofern hat sich jetzt bei den verschiedenen Veranstaltungen immer die Gelegenheit geboten, dass eine Person neu auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ich bin auch von Heinz Pottbecker missbraucht worden. Zu diesen Veranstaltungen kommen auch Personen aus dem persönlichen Umfeld der missbrauchten Männer, also deren Ehefrauen, deren Kinder, deren Eltern, wenn sie noch leben, Freunde. Es kommen Gemeindemitglieder, die vielleicht Heinz Pottbecker noch kannten und den irgendwie auch gut fanden. Das ist ja häufig so, dass Missbrauchstäter grundsätzlich, aber auch in der Kirche, jetzt durchaus sozial attraktiv sind, also gute Seelsorger waren, in gewisser Hinsicht zumindest, und Leute begeistern konnten. Das war bei Heinz Pottbecker auch so. Und zum Teil kommen Gemeindemitglieder, die sich einfach mit der Kirche identifizieren, also die vielleicht jünger sind oder einfach aus einem anderen Gemeindeteil stammen und den Kaplan Pottbecker gar nicht persönlich kannten, aber jetzt grundsätzlich sich mit unserer Gemeinde identifizieren und insofern in Spannung geraten.
Ich hatte Sie ja nach möglichen Abwehrreaktionen gefragt. Ja. Jetzt haben Sie gerade von dieser Gruppe von Leuten erzählt, Sie auch diesen sehr charismatischen Kaplan, der ja Gitarre gespielt hat im Gottesdienst, ja, und mit Jugendlichen und so, also so ein ganz typisches Tätermuster auch, die den kannten und gut fanden. Ist das eine Gruppe, wo Sie auch so Abwehr spüren?
Zumindest Spannung. Abwehr weiß ich gar nicht. Also diese Personengruppe ist ja in der Situation, dass sie ganz gute Erinnerungen an diesen Priester haben, der sie vielleicht für den Glauben auch begeistern konnte. Und wenn sie damals jugendlich waren, ist das ja eine prägende Zeit. Das kann ich auch über meine Jugendzeit in der kirchlichen Jugendarbeit sagen. Also es ist ja was sehr Prägendes. Und jetzt kommt plötzlich diese Seite dieses Priesters zusätzlich dazu. Und das schafft eine innere Spannung. Und da erlebe ich viele, die versuchen, das zu integrieren, also das hinzukriegen, diese Spannung auszuhalten. Das gibt es. Gleichzeitig erlebe ich natürlich auch Gemeindemitglieder, die Abwehrreaktionen zeigen, die sowas äußern wie, jetzt ist es doch irgendwann mal gut gewesen. Wir haben jetzt da häufig genug drüber gesprochen.
Und was sagen Sie dann?
Ich antworte, dass wir so lange uns mit dem Thema Missbrauch beschäftigen in der Kirche, wie es Gesprächsbedarf gibt. Und mindestens bei den direkt Betroffenen, aber auch bei anderen gibt es noch Gesprächsbedarf. Ich glaube, wir müssen noch lange reden.
Nun sind Sie ja im Rahmen dieser Veranstaltungen, aber auch sonst als Pfarrer und Seelsorger viel im Gespräch mit Gemeindemitgliedern, eben auch mit solchen, die damals auch schon in der Gemeinde aktiv waren, als Heinz Pottbecker bei Ihnen tätig war. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie stark stellen die sich auch Fragen zu ihrer eigenen Rolle bei dem Geschehen?
Das ist sehr unterschiedlich. Mir ist jetzt eine Person im Blick, eine mittlerweile ältere Dame, die damals schon sehr viel Verantwortung in dem damaligen Teil, Gemeindeteil zur Heiligen Familie hatte, die sehr nah am damaligen Pfarrer war, einfach weil die befreundet waren und irgendwie eng zusammengearbeitet haben. Heinz Pottbecker hat als Kaplan im Pfarrhaus zusammen mit dem Pfarrer gewohnt. Das ist kein allzu großes Haus, das war auch kein abgeschlossenes Apartment des Kaplans, sondern der hat da ein Zimmer gehabt. Und diese mittlerweile ältere Dame, die ist über 80, die ist zu allen unseren Veranstaltungen bisher gekommen. Und man merkt, dass sie sich dem Thema stellen will. Und gleichzeitig, wenn ich mit ihr darüber spreche, was sich manchmal ergibt und was ich aber auch manchmal gezielt anbiete, da merkt man, wie schwer es ihr ist, also das zusammenzukriegen, weil sie zumindest in ihrer bewussten Erinnerung nichts gemerkt hat. Also keine Anhaltspunkte dafür hatte, dass Heinz Pottbecker eben auch in den Räumlichkeiten des Pfarrhauses Kinder missbraucht hat. Mir ist eine andere Person vor Augen. Das ist jemand, der damals in den 70er Jahren Jugendlicher war, also 16, 17 mag er gewesen sein, war also Betreuer im Ferienlager. Auch in Ferienfreizeiten, über die Martin Schmitz, dieser direkt Betroffene aus Rehde, erzählt, dass dort er, aber auch andere Kinder missbraucht worden sind. Und da war mir aufgefallen, dass diese Person, die sehr zu unserem Gemeindeleben dazugehört, bei unseren Veranstaltungen lange nicht war. Und da habe ich gedacht, ach ja, wird Gründe haben. Und bei der Ausstellung, von der ich vorhin kurz erzählt habe, da war diese Person dann. Dieser Mann ist mittlerweile Mitte 60 und ist dann auf einen direkt Betroffenen zugegangen und hat dann gesagt, ach, wir kennen uns doch, bin doch Betreuer gewesen, und hat sich dann mit diesem Betroffenen unterhalten und hat eben auch diese Ratlosigkeit geteilt, dass er in seiner Erinnerung keinen Anhaltspunkt hat, was er hätte merken können. Insofern stelle ich fest, es gibt Gemeindemitglieder, die sich dem irgendwie nähern wollen, und gleichzeitig finde ich bemerkenswert diese Spannung zwischen der Erinnerung von direkt Betroffenen, die mir erzählen, dass es Gemeindemitglieder gab, die Missbrauchsakte gesehen haben oder wahrgenommen haben. Also da müssen Türen plötzlich aufgegangen sein, während der Kaplan missbraucht hat. So erinnern das Betroffene, und gleichzeitig ist mir bisher in der Gemeinde noch niemand begegnet, der das so geteilt hätte.
Was heißt, dass der das so geteilt hätte? Also Ihnen hat noch niemand etwas erzählt, etwas mitbekommen zu haben.
Genau, nicht so direkt.
Ich bin im Gespräch mit Thorsten Schmölzing hier bei Deutschlandfunk Kultur. Er ist Pfarrer der Gemeinde St. Gudula in Rehde im Münsterland, in der in den 1970er Jahren der Intensivtäter Heinz Pottbecker zahlreiche Kinder missbraucht hat. Herr Schmölzing, Sie haben gerade gesagt, dass in all den Jahren, in denen Sie jetzt schon intensive Aufarbeitung machen, nie jemand auf Sie zugekommen ist, der oder die gesagt hat, ich habe was gesehen, ich habe was geahnt, obwohl es solche Mitwisser gegeben haben muss. Wie erklären Sie sich das?
Es gibt unterschiedliche Gründe, mag es dafür geben. Es kann sein, dass auch bei Menschen, die solch Missbrauch mitbekommen, dass da Verdrängungsmechanismen wirksam sind, die ähnlich so stark sind wie bei Direktbetroffenen. Also das erzählen ja Direktbetroffene, unter anderem Martin Schmitz, dass sie über Jahrzehnte gar keine bewusste Erinnerung an den Missbrauch haben. Das mag es bei Gemeindemitgliedern ähnlich geben. Oder es kann auch sein, dass Schuldgefühle so groß sind, dass sich Personen nicht trauen, das öffentlich mal zu sagen.
Wie gehen Sie damit um in einer Gemeinde, in der Sie ja davon ausgehen müssen, dass es solche Mitwisser, Bystander werden die genannt, also Leute, die sozusagen drumherum standen und entweder implizites Wissen in Form von Gerüchten oder auch explizites Wissen, also weil sie etwas gesehen haben oder sich in jemand anvertraut hat, solches Wissen hatten und die dann trotzdem nichts gemacht haben. Wie gehen Sie damit um, dass Sie mutmaßlich diese Menschen in Ihrer Gemeinde haben, auch auf Veranstaltungen vielleicht? Andererseits haben Sie aber viele Betroffene, die auch noch da wohnen. Ist das nicht eine Spannung, die so eine Gemeinde auch zerreißen kann?
Das ist nicht meine Empfindung. Für mich sind alle, die irgendwie im Umfeld von Heinz Pottbecker sich befunden haben, sind für mich zunächst einmal Betroffene von Missbrauch. Also die Kinder, die missbraucht worden sind, aber auch solche, die im Umfeld der Kinder waren, die Eltern zum Beispiel. Also das gab es, dass Heinz Pottbecker auf einzelne Familien zugegangen ist, weil er Kinder sich so ausgesucht hatte, die in sein Schema passten. Und dann hat er Eltern bequatscht, dass diese Jungen mit ins Ferienlager fahren können, obwohl die Eltern das vielleicht vorher gar nicht wollten. Und dann haben die Eltern gesagt, ach ja, wenn du das sagst, weil der Kaplan Freund des Hauses war. Und dann war dieses Ferienlager der Einstieg in den Missbrauch. Das ist unser Angebot, das wir machen. Im Grunde bieten wir Beziehung an. All denen, die irgendwie davon betroffen sind, dass es hier diesen Priester in Rede gab, der Kinder missbraucht hat. Das ist das, was wir tun, Beziehung anbieten.
Und wie geht es Ihnen da als ein Vertreter der Täterorganisation Kirche? Also auf dieser Seite ist ja definitiv ganz viel Schuld passiert, ganz viel Verantwortung eben durch Vertuschen und so weiter. Sie sind ja irgendwie Teil dieses Systems. Was ist das für eine Spannung, die Sie da für sich aushalten müssen, auch in der Beziehung, wie Sie gerade gesagt haben, Beziehungsangeboten, die Sie ja auch Betroffenen machen?
Es gibt so eine doppelte Motivation für mich, dass wir hier in Rede etwas beitragen zur Aufarbeitung dieses Missbrauchs. Zum einen habe ich die Opfer, die Betroffenen im Blick, bei denen ich den Eindruck habe, also dass es unter den Betroffenen solche gibt, die eben, denen es gut tut, wenn sie innerhalb der Kirche oder mit jemandem, mit einem Vertreter der Kirche oder mit Vertretern der Kirche, ich bin ja nicht alleine hier in Rede, über den Missbrauch nachzudenken. Und manch Betroffener braucht einfach Zeit und kann vielleicht heute noch nicht über seinen Missbrauch sprechen, möchte aber vielleicht in 5 Jahren einen kirchlichen Ansprechpartner haben. Und dann muss er wissen, dass wir da sind. Die zweite Motivation, die es in mir gibt, hat etwas damit zu tun, dass ich auch Teil der Kirche bin. Also ich bin ja Priester innerhalb der katholischen Kirche. Und das haben Sie vorhin so gesagt, das ist ja auch eine Formulierung, die in der Studie so genutzt wird oder die das Forscherteam so benutzt, dass die katholische Kirche da Täterorganisation ist oder war. Also, dass Priester Kinder missbraucht haben, ist ja so weit weg von der Sendung, die wir haben als Christinnen und Christen. Also Jesus hat uns dazu beauftragt, Kinder zu schützen und dafür zu sorgen, dass Kinder stark werden, auch stark im Glauben werden. Und wenn Priester Kinder missbraucht haben, dann haben sie ja genau das Gegenteil getan. Also das weiß man ja mittlerweile, wie tief Missbrauch in die Kinderseele eingreift und wie nachhaltig der Schaden sein kann. Und Heinz-Paul Becker hat auch den Glauben missbraucht, indem er Kindern, die er missbraucht hat, dann gesagt hat, das ist ein Geheimnis zwischen dir, Gott und mir. Und Gott will das. Und wenn du das jetzt verrätst, dann wird dir Gott das niemals verzeihen, sondern du wirst dann in die Hölle kommen. Und auch die Tatsache, dass Bischöfe Priester eben nicht Einhalt geboten hat, entspricht ja überhaupt nicht unserer Sendung, sondern ist das Gegenteil davon. Und auch darüber müssen wir sprechen.
Haben Sie den Eindruck, diese Aufarbeitungsarbeit, die Sie da machen, die ist ja ziemlich besonders. Ich weiß nicht, ob es eine andere Gemeinde gibt, die da so engagiert vorgeht. Haben Sie den Eindruck, Sie finden da leicht Nachahmer?
Es gibt mittlerweile Vereine im Bistum Münster, die sich auch etwas breiter mit dem Thema auseinandersetzen, auch stärker in die Öffentlichkeit gehen. Gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es manchen Vereinen nicht so leicht fällt. Wir haben im vergangenen September eine Ausstellung vorbereitet und mit so 12 Bildtafeln. Und die haben wir bewusst so gestaltet, dass die als Wanderausstellung auch weitergegeben werden könnte. Wir hatten in der Vorbereitungsgruppe mit den Betroffenen zusammen überlegt, ach, es wäre vielleicht ein Zugang, die Gemeinden, in denen Heinz Pottbecker auch tätig war, etwas längere Zeit, die auf diese Ausstellung aufmerksam zu machen und vielleicht da eine Motivation zu schaffen, dass sie sich die auch die Ausstellung ausleihen. Und wir haben auch gedacht, ach, wir könnten ja auch unterstützen. Naja, in dieser Hinsicht habe ich die dort leitenden Pfarrer angeschrieben. Insgesamt habe ich 10 Briefe verschickt und ich kannte alle diese Pfarrer persönlich, weil sie Studienkollegen von mir waren oder wie man sich so trifft innerhalb eines Bistums. Und von diesen 10 Pfarreien oder von diesen 10 Pfarrern hat nicht einer überhaupt reagiert. Mhm. Also ich habe nicht mal eine Eingangsbestätigung bekommen oder irgendwie eine E-Mail, danke dir, interessant, aber kommt für uns nicht in Frage oder eine wie auch immer geartete Reaktion, gar nicht. Und da war ich schon erstaunt. Und wir haben in unserer Arbeitsgruppe das reflektiert. Und da sagte einer der Betroffenen interessanterweise, ja, vielleicht ist die Angst zu groß vor diesem Thema. Und wir müssen mehr Hilfestellung bieten. Vielleicht ist es das. dass der Widerstand gar nicht so sehr darin liegt, dass man sich mit dem Thema nicht befassen möchte, sondern dass man so große Angst davor hat, was denn dann passieren könnte.
Also was ist Ihr Rat? Was müsste man tun? Wie kann man das vielleicht auch befördern, dass alle sich dieser Aufarbeitung stellen?
Ich glaube, das ist an zwei Stellschrauben, glaube ich, kann man drehen. Das eine ist, gibt es eine gemeinsame Motivation im Hinblick auf die Betroffenen, aber auch im Hinblick auf uns als Glaubensgemeinschaft? Gibt es so eine gemeinsame Motivation, dass wir aufarbeiten müssen? Ich glaube, das kann man vertiefen. Und ich merke jetzt im Umfeld der Veröffentlichung der Studie, kommt da was in Bewegung und da habe ich Freude dran. Und das Zweite ist, es braucht vielleicht eine stärkere Unterstützung von Seelsorgeteams oder auch Gremien in Vereinen, die sich das aus sich heraus nicht zutrauen.
Wie schwer die Aufarbeitung von Missbrauch durch Kleriker auch Jahrzehnte nach den Taten noch ist, Thorsten Schmölzing, Pfarrer aus Rehde, hat darüber erzählt. Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir gehen weg vom Thema Missbrauch, weg von der katholischen Kirche und schauen auf eine andere christliche Gemeinschaft, die es zu einiger Berühmtheit gebracht hat, die Herrnhuter Brüderunität. Der Name ist Ihnen wahrscheinlich vor allem ein Begriff wegen der gelben und roten Sterne, die in der Vorweihnachtszeit an vielen Fenstern und Balkonen hängen. Dass diese Gemeinschaft aber auch eine lange Missionsgeschichte hat, weshalb die meisten ihrer Mitglieder heute in Afrika leben, ist weniger bekannt. Vor fast auf den taggenau 300 Jahren haben die Herrnhuter sich gegründet. Aber auch ihre Geschichte hat dunkle Flecken. Michael Hollenbach.
Sonntagmorgen in Amsterdam bei den Herrnhutern. Rund 150 Menschen sind zum Gottesdienst gekommen. Der Chor und alle Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes sind Schwarze. Sie oder ihre Vorfahren stammen aus Surinam, gelegen im Nordosten Südamerikas. Dort, wo einst die Herrnhuter Brüdergemeinde missioniert hat.
Die Kirche ist meine zweite Heimat. Schon als ich klein war, bin ich mit meiner Oma immer in die Kirche gegangen. Es war Teil meines Lebens und ich bin heute noch ehrenamtlich tätig in der Gemeinde.
Shirley Cyrus Cairo ist in Surinam geboren, das bis 1975 eine niederländische Kolonie war. Sie ging dort in eine Schule der Brüdergemeinde. Als junge Frau kam sie dann nach Amsterdam.
Der Glaube ist für uns Surinamer wichtig. Und der soziale Aspekt ist sehr wichtig. Man kommt nicht nur in die Kirche, um Gott zu preisen, sondern auch, um sich gegenseitig zu sehen.
Der Gottesdienst erinnert an die Heimat in Surinam, ist zugleich ein Stück Nostalgie. Der Deutsche Markus Gill ist Pfarrer der Amsterdamer Gemeinde.
Es ist natürlich auch für die Älteren der Wiedererkennungswert in so einem Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo sie sagen, ach, das ist ja so, wie es früher war. Und das ist in Ordnung, aber es wird in der nächsten Generation nicht funktionieren, weil die haben die Erfahrung nicht gemacht, die ihre Großeltern gemacht haben.
Ortswechsel von der holländischen Metropole nach Ostsachsen ins beschauliche Herrnhut. Konrad Fischer ist hier Leiter des Heimatmuseums. Bis heute nennen sich die Herrnhuter Brüdergemeine.
Ein möglicher Ansatz ist, dass man mit diesem Eigennamen diesen gemeinschaftlichen Ansatz, der auch Zinzendorf von Anfang an ganz wichtig war, in diesem Projekt Herrnhut mit zum Ausdruck bringen wollte. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Das ist so ein wichtiges Zitat von Zinzendorf.
Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, dem Gründer der Gemeinschaft. Die evangelische Freikirche bezeichnet sich noch heute als Brüdergemeine. Warum eigentlich nicht Geschwistergemeine?
Das ist eine interessante Diskussion und die wird bei uns auch immer wieder geführt.
Peter Vogt ist Gemeindepfarrer in Herrnhut.
Von dem theologischen Programm, das wir vertreten, könnte man durchaus sagen, wir wollen eine Kirche sein von Frauen und Männern, die in einer geschwisterlichen Weise miteinander leben. Die andere Seite, es ist natürlich ein traditionsgeprägter Name, da hängt viel dran an Sentimentalität, bis dahin, dass wir eben unsere Wurzeln in der Reformation der böhmischen Brüder der tschechischen Kirche haben. Und wenn man da den Namen ändert, dann trennt man sich da auch ein bisschen von ab.
Brüdergemeine, das bezieht sich auch auf das Johannesevangelium, auf die Erzählung der urchristlichen Geschwisterliebe. Und diese Nächstenliebe wollten die Herrenhuter als eine Art Sozialutopie konkret umsetzen, erläutert Museumsleiter Konrad Fischer.
Es waren zum Teil recht radikale Ansätze sogar, also mit diesem gemeinschaftlichen Wohnen, zumindest solange man noch ledig war, mit gemeinschaftlich betriebenen Werkstätten, Gemeinschaftskassen, also schon ein sehr, sehr weitreichender, eben gemeinschaftlicher Ansatz. Das war so die ursprüngliche Idee, vielleicht auch ein bisschen so eine Idee des Urchristentums.
Ein Ansatz, der aber im Laufe des 19. Jahrhunderts nicht mehr verfolgt wurde. Bis heute gehalten hat sich dagegen die Tradition der Bibellosungen.
In diesem Saal werden jedes Jahr um den 3. Mai herum die Losungen gezogen. Was sind die Losungen? Das sind für jeden Tag des Jahres ein Vers aus dem Alten Testament und dazu ausgesucht ein Vers aus dem Neuen Testament und dann noch ein dritter Text.
Erdmann Carstens ist Sprecher der Herrnhuter Brüderunität. 1728 begann Graf Zinzendorf mit der Tradition, für jeden Tag ein Bibelwort zu finden. 3 Jahre später erschien dann die erste Auflage der Losungen. In einer Losschüssel befinden sich mehr als 1000 Zettel mit Zahlen.
Dann greift jemand in diese Schale, nimmt im Zufallsprinzip so ein Zettelchen raus, liest die Nummer vor, die da draufsteht. Dann ist eine zweite Person, die in einem Buch nachguckt, welcher Bibelvers dazu festgelegt ist.
Für den heutigen Tag zum Beispiel:
Freigiebige werden immer reicher. Der Geizhals spart sich arm.
Glückstrommel ist sicher der falsche Begriff für unsere Losungsschale. Aber natürlich, es ist schon etwas Faszinierendes, dass uns auf die Weise ein Bibelwort bewusst gemacht wird für einen bestimmten Tag, von dem wir ja noch gar nicht wissen können, was an ihm geschehen wird.
Und hat der Heilige Geist bei der Auswahl der Losungen seine Finger im Spiel?
Das darf man gerne annehmen, ja. Also das, wenn man mal darüber nachdenkt, wie wirkt denn der Heilige Geist, dann könnte man das als gutes Beispiel erzählen.
Inzwischen erscheinen die Losungsbüchlein jährlich in über 50 Sprachen und in einer Auflage von 1,75 Millionen. Vom Vogtshof der Zentrale der Brüderunität bis zur Manufaktur der Herrnhuter Sterne sind es gerade mal 10 Minuten zu Fuß. Dem Unternehmen geht es gut, die Sterne boomen. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts hat sich der Umsatz mehr als verdoppelt. Ein Geheimnis des Erfolges ist die ungewöhnliche Konstruktion.
Jeder Stern hat immer 17 viereckige und 8 dreieckige Zacken.
Entwickelt wurde der Stern mit den 25 Zacken im Matheunterricht. Mitte des 18. Jahrhunderts in der Schule der Brüdergemeine.
Damals hat man in der 7. Klasse im Mathematikunterricht die Geometrie von dreidimensionalen Körpern behandelt und dadurch ist man eben auch auf den Grundkörper des Herrnhuter Sterns gekommen.
Erläutert Marie-Luise Kellner, die regelmäßig Besucherinnen und Besucher durch die Manufaktur führt. Vor rund 200 Jahren wurde der Stern zum ersten Mal in Herrnhut aufgehängt. Mittlerweile werden jährlich rund 800.000 Herrnhuter Sterne verkauft, sehr zur Freude der Brüdergemeinde, die auch heute noch Eigentümerin der Sterne GmbH ist. Herrnhut, das steht auch für die Mission. Schon wenige Jahre nach der Gründung gingen 1732 die ersten Missionare in die Karibik, nach Nordamerika, Südafrika und Grönland. Ende des 19. Jahrhunderts dann auch ins damalige Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania. Man wollte die Seelen der sogenannten Heiden retten. Doch eine der Kehrseiten war das Seelenheil der eigenen Missionarskinder. Die Kinder wurden im Alter von 4, 5 oder 6 Jahren von ihren Eltern getrennt und mussten allein zurück aus den Missionsgebieten in die Missionsanstalt ins ostsächsische Kleinwelka.
Der Schock saß tief und die Kinder haben natürlich nicht verstehen können, warum sie jetzt nach Deutschland mussten. Die haben eine meistens sehr schöne Kindheit gehabt, die waren glückselig und auf einmal kam da ein totaler Abbruch.
Hans-Beat Motel war lange Mitglied der Kirchenleitung der Brüdergemeine und hat sich mit der Geschichte der sogenannten Missionskinder befasst.
Das waren Traumata, das war ein Schock. Die Eltern konnten sich rational ein wenig vorbereiten. Die Kinder selbst aber wurden eigentlich ins Nichts gestoßen.
Im Lauf von 150 Jahren, das Internat wurde 1942 geschlossen, durchliefen insgesamt rund 2500 Kinder die Missionsanstalt. Die Kinder haben ihre Eltern oft jahrelang nicht wiedergesehen, manche niemals, wenn die Eltern in den Missionsländern verstarben. Fragt man bei der Brüdergemeinde nach, erfährt man so gut wie nichts über das Schicksal der Kinder der Missionare. Hans-Beat Motel.
Irgendwie ist da ein latentes kircheninternes Verschweigen oder Verdrängen. Oder man findet die Sache so peinlich und so schlimm, dass man lieber sagt, da wollen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden.
Bis heute setzt sich die Kirchenleitung nicht offen mit diesem Kapitel auseinander. Pfarrer Peter Vogt.
Dass das irgendwo vielleicht doch nicht ganz so gut war, dass man da einen differenzierten Blick auch auf die Vergangenheit der Missionsarbeit werfen sollte, auf die wir als Kirche ja eigentlich sehr stolz sind, ist schon wichtig.
Die Brüderunität ist heute eine weltweite Gemeinschaft mit rund 1,2 Millionen Mitgliedern, vor allem in Afrika. Zum Teil gehen die einzelnen Brüdergemeinden unterschiedliche Wege. Zum Beispiel bei der Ordination von Frauen. In Deutschland seit mehr als 50 Jahren üblich, aber
es gibt bestimmte Bereiche in der weltweiten Unität, wo das bis jetzt noch nicht möglich ist oder nicht gewollt ist. Dann muss man eben sagen, gut, die einen machen es so, die anderen machen es so.
Noch schwieriger, so Peter Vogt, sei es beim Thema der Trauung homosexueller Paare.
In Afrika ist das überhaupt nicht besprechbar. Das ist ganz stark tabuisiert. Da sozusagen eine offene Debatte drüber zu führen, ist dann schon schwierig.
Trotz aller Differenzen, 300 Jahre nach der Gründung lebt die Herrnhuter Brüdergemeine. In Ländern wie Tansania ist sie eine Volkskirche. Und wie viel Wertschätzung die Herrnhuter beispielsweise in Südafrika genießen, verdeutlichte Nelson Mandela. Er würdigte den Beitrag der Herrnhuter zur Überwindung der Apartheid, indem der südafrikanische Präsident seinen Dienstsitz in Kapstadt Gnadendal nannte, in Erinnerung an die erste Missionsstation der Herrnhuter in der Kapkolonie 1738.
Auch die Herrnhuter tun sich mitunter schwer mit der Anpassung an die Moderne. Ihrem wirtschaftlichen Erfolg, vor allem beim Verkauf der berühmten Herrnhuter Sterne, scheint das aber nicht zu schaden. Wir gehen zurück ins katholische Milieu, zu einer Bewegung, die aus Italien stammt. Mehr oder weniger gegründet in einer Bombennacht während des Zweiten Weltkriegs. Fokularbewegung nennen die sich. Der Name kommt von den Feuerstellen in alten Bauernhäusern, den Fokularen. Warum sie sich so nennen? Weil man bei ihnen Wärme finden kann. Gunnar Lammertürk stellt die Bewegung vor.
Die Bomben machten damals all unsere Zukunftshoffnungen zunichte. Gab es ein Ideal, das noch Bestand hatte? Ich dachte viel über die Frage nach und kam zu dem Schluss, ja, es gibt ein solches Ideal, Gott. Wenig später haben wir Mädchen dann eine Art Pakt geschlossen. Wir wollten die Liebe, die uns die Bibel lehrt, wirklich leben und uns ohne Vorbehalt für andere einsetzen.
So erinnerte sich Chiara Lubich an die Zeit, als ihre Heimatstadt Trient gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bombardiert wurde. Viele Trienter suchten damals Zuflucht auf dem Land. Chiara blieb und bezog mit ein paar Freundinnen eine kleine Wohnung. Bislang waren die jungen Frauen eher aus Gewohnheit katholisch gewesen. Nun erhielt ihr Glaube angesichts der Not und Zerstörung ringsum einen starken Impuls und rief nach Konsequenzen in der Lebensführung. Die 23-jährige Volksschullehrerin Silvia Lubich trat dem Laienzweig der Franziskaner bei, legte ihren alten Namen ab und hieß fortan unter Bezug auf Clara von Assisi Chiara. Sie stellte somit ihr Leben Gott und den Nächsten zur Verfügung. Für sie und ihre Gefährtinnen war Gott vor allem Liebe. Und diese Liebe mussten sie an andere Menschen weitergeben.
Sie sind dann auch so eine Art Verteilstation von Hilfsgütern geworden. Und dieser Begriff, dass man vom Fokular spricht, ist dann entstanden, weil die Menschen, die sie beobachtet haben, die mit ihnen in Kontakt waren, gemerkt haben, ihr seid wie ein Fokular, also ihr seid wie ein Herdfeuer, bei euch kann man diese Wärme finden.
Sagt Paul Heidmann, der zum deutschen Zweig der Fokularbewegung gehört. Benannt wurde sie nach den Feuerstellen in den alten Bauernhäusern um Trient. Chiara Lubich und ihre Gefährtinnen hatten in den Luftschutzbunkern im Neuen Testament gelesen und sich bemüht, Sätze daraus im Alltag umzusetzen. Diese Praxis wurde zum prägenden Element der Fokularbewegung. Wort des Lebens wird das neutestamentliche Motto für die Lebensgestaltung genannt. Für jeden Monat wird eins ausgesucht und versehen mit einem erläuternden Kommentar den Fokularen übermittelt. Manuela Link gibt ein Beispiel, wie sich diese Praxis auswirken kann. Eine Frau fühlte sich davon angeregt, sich einem Obdachlosen vor einer Bäckerei zu widmen.
Und dann hat sie ihm immer ein Brötchen und einen Kaffee mit rausgebracht. Und dann hat sie gemerkt, der kann überhaupt kein Deutsch. Und dann hat dieses Leben nach dem Wort hat sie dazu geführt, ihm beim nächsten Mal ein kleines Wörterbuch mitzubringen. Und dann hat sie gesagt, und das hat mich so erfüllt, die Freude, die auch von diesem Obdachlosen mir entgegengekommen ist, dass sie gesagt hat, ich muss ihm das nächste Mal einen Block und einen Stift mitnehmen, weil er hat nichts. Ne? Dass er einfach die Fähigkeit hat, in dieser Gesellschaft auch mitzuleben.
Die Initiative von Chiara Lubich traf gegen Ende des Zweiten Weltkriegs einen Nerv und fand schnell Nachahmer. Bis 1950 verbreitete sich die Bewegung in Italien, dann in Westeuropa und Lateinamerika. Noch vor dem Mauerbau auch in manchen kommunistisch regierten Ländern, beginnend in der DDR. Nicht immer wurden die Fokolare mit Wohlwollen gesehen. Ihr religiöser Überschwang erinnerte manchmal an Erweckungsbewegungen und löste Befremden aus. Und im Westen brachte sie ihr Einsatz für die Ärmsten in den Geruch, kommunistisch zu sein. Für die Fokolare war dieser Einsatz eine Konsequenz gelebter Liebe. Chiara Lubich drückte es in einem Interview so aus:
Jesus hat gesagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Auf diese Idee vom Nächsten wären wir nie gekommen. Es veränderte alles von Grund auf. Wenn Christus in gewisser Weise in allen lebte, dann durfte es keine Diskriminierungen, keine Präferenzen geben. Alle Kategorien wurden über den Haufen geworfen. Einheimische und Fremde, Junge und Alte, Schöne und Hässliche, Sympathische und Unsympathische, Reiche und Arme.
Neben dieser kompromisslosen Nächstenliebe ist für die Fokolare ein zweites Element prägend, auf das Chiara Lubich durch eine Stelle im Johannesevangelium aufmerksam geworden war. Dort bittet Jesus kurz vor seiner Kreuzigung Gott Vater darum, dass jene, die an ihn glauben, untereinander eins seien. Dieses Testament Jesu, wie es Chiara Lubich nannte, ist die Grundlage für das, was die Fokolare die Spiritualität der Einheit nennen.
Das ist auch das, was so der Kernpunkt unserer Spiritualität auch heute noch ist. Die Einheit, für die Jesus gebetet hat. Und ich glaube, die Welt schreit immer nach Einheit, nach diesem friedlichen Miteinander, nach dieser Menschlichkeit.
Die Fokolare deuten das Gebet Jesu um die Einigkeit der Gläubigen als Aufruf, sich in allen Lebensbereichen für das Verbindende einzusetzen. Das hat dazu geführt, dass sich der katholisch dominierten Bewegung auch Christen anderer Konfessionen zugehörig fühlen. Auch zu Vertretern der nichtchristlichen Weltreligionen gibt es gute Kontakte. Gleicherweise sind die Fokolare im sozialen, ökonomischen und politischen Bereich, insbesondere bei der Friedenserziehung, in ihrem Verständnis von Liebe und Einheit aktiv. Ihr damit verbundenes Anliegen umschreibt die Berliner Fokolarin Manuela Link so:
Wir verstehen uns schon, und das hat auch Chiara oft gesagt, dass wir so eine Art Brückenbauerfunktion haben.
Einige dieser Brückenbauer leben wie Chiara Lubich in Wohngemeinschaften, ehelos und mit Güterteilung. Andere praktizieren die fokolarinische Spiritualität in ihren Familien, wieder andere als sogenannte Freiwillige in loser Verbindung zur Bewegung. Sie bilden keine eigenen kirchlichen Gemeinschaften, eher sind sie so etwas wie ein Enzym, das religiös und sozial dort wirkt, wo Fokolare leben. 2 Millionen Menschen in 182 Ländern fühlen sich der Bewegung verbunden. Eigentliche Mitglieder gibt es 120.000, in Deutschland 3.500. Chiara Lubich hat die Bewegung bis zu ihrem Tod am 14. März 2008 geleitet. Papst Johannes Paul II. Entsprach ihrer Bitte, dass ihr immer eine Präsidentin vorsteht. Aus dem bescheidenen Anfang in den Trümmern von Trient hat sich die Wärme des Herdfeuers des Fokolars über die Welt ausgebreitet. Ganz im Sinne der Gründerin Chiara Lubich, die von sich gesagt hat:
So weite ich Christus in mir auf die Mitmenschen aus und bilde eine lebendige Zelle seines mystischen Leibs, einen Feuerherd. Feuer dazu bestimmt, sich auszubreiten und Licht zu geben.
Unsere Sendung Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es natürlich auch im linearen Radio, immer sonntags um 14 Uhr. Und noch mehr aus der Welt der Religionen gibt es bei unseren Kollegen vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.